Die Ringvorlesung der Universität Göttingen ist in diesem Semester dem Schaffen und Wirken des Schweizer Gelehrten Albrecht von Haller gewidmet. Die Vortragsreihe findet anlässlich seines 300. Geburtstags statt. Sie hören nun einen Mitschnitt der Ringvorlesung vom 6. Januar 2009. Thomas Kaufmann aus Göttingen spricht unter dem Motto »Die ganze Schöpfung legt dein liebend Wesen dar« über Hallers Religion.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie trotz der Kälte gekommen sind. Es war, glaube ich, minus 16 heute Nacht. Und es wird wohl wieder so etwas Ähnliches werden heute Abend. So fühlt es sich an. Nun, wir haben Glück, denn obwohl sehr kalt draußen, haben wir heute Abend ein heißes Thema. Und das ist das Thema über Halles Religion, worüber Professor Thomas Kaufmann heute Abend vortragen wird, in einem Vortrag mit dem Titelzitat »Die ganze Schöpfung legt dein liebend Wesen dar«. Das hört sich etwas wie auf Naturtheologie zielend an, nicht? Wie eine Religion, die physikotheologisch in einem sowohl den Gottesglauben als das Naturstudium hier in Göttingen legitimiert hat oder versuchte zu legitimieren. Jedoch steckt bei Haller wohl mehr dahinten. Angesichts seines religiösen Glaubens und theologischer Überzeugungen. Schließlich kam er aus calvinistischer oder präziser gesagt zwinglianischer Kreisen in der Schweiz. Und wie schon öfters in unserer Ringvorlesung erwähnt, war er verantwortlich oder mitverantwortlich für den Bau der reformierten Kirche hier in Göttingen. Nun kann man von einem evangelisch-lutherischen Theologen eine ausgewogene, faire Einschätzung von Haller und seiner reformierten Religion erwarten. Sicherlich können wir das, wenn dieser lutherische Theologe Herr Kaufmann ist. Herr Kaufmann studierte evangelische Theologie in Münster, Tübingen und Göttingen, hat hier in Göttingen promoviert in 1990 und sich eben da auch habilitiert in Kirchengeschichte 1994. Aber seine erste Professur war im Süden an der LMU in München 1996 und 2000 übernahm er den Lehrstuhl für Kirchengeschichte in Göttingen. Er ist weit und breit bekannt als führender Experte in Sachen spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Geschichte, insbesondere Reformationsgeschichte. Er hat eine beeindruckende Reihe von Monographien publiziert, insbesondere zu Reformatoren. Und sein Buch über Martin Luther wurde ins Italienische übersetzt. Von fast brisanter Aktualität ist auch sein vor kurzem, 2008, erschienenes Buch. Das heißt das Türkenbüchlein, das die christliche Wahrnehmung türkischer Religion im Spätmittelalter und zur Zeit der Reformation behandelt. Unter seinen vielen Artikeln gibt es nicht nur Aufsätze jedoch zu Türken oder Christen und Türken, sondern auch zu Luther und den Juden und Luther und den Calvinisten und Calvin. Und mit letzterem sind wir zum Thema des Abends angelangt, nämlich dem Calvinisten Zwinglianer Haller im lutherischen Göttingen. Herr Kaufmann, wir sind gespannt.
Herzlichen Dank. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Die Gretchenfrage, diese Schlüsselfrage des 18. Jahrhunderts an Haller zu stellen, führt zu komplexen Ergebnissen und erfordert Geduld. Darum bitte ich Sie gleich vorab. Denn Hallers Religion ist unübersehbar. Unübersehbar in einem doppelten Sinne. Im Sinne ihrer Evidenz, ebenso wie im Sinne der unüberschaubaren Vielfalt ihrer Bezüge, Kontexte und Kommunikationsgestalten. Zunächst zum ersten Aspekt. Haller war ein nach den Maßstäben seiner Zeit frommer Mann, ein loyales Glied seiner reformierten Kirche. Dies lässt sich an zahlreichen Sachverhalten und Äußerungen belegen. Nur einige seien eingangs in Erinnerung gerufen. Erstens, im Vorwort zu seiner 1732 zunächst anonym erschienenen Gedichtsammlung versicherte Haller, dass er wider den geoffenbarten Glauben weder Zweifel noch Vorurteil jemals gehabt habe. Einige kritische Reaktionen, die bezeugen, dass seine Gedichte als Angriff auf den Kirchenglauben der reformiert-orthodoxen Berner Staatskirche und als Bekenntnis zu deistischen Anschauungen aufgenommen worden waren, nötigten Haller dazu, in der zweiten Auflage einige, wiewohl nicht alle anstößigen Stellen zu ändern und in einer beigefügten Schutzschrift seinen ausdrücklichen Willen zur kirchlichen Rechtgläubigkeit zu unterstreichen. Zweitens, hier in Göttingen erwirkte Haller die Gründung einer reformierten Gemeinde, der daraufhin in Analogie zur Behandlung der Katholiken seit 1748 ein Privatgottesdienst und später der Bau eines eigenen Kirchengebäudes in der unteren Karspüle erlaubt wurde. Drittens, verstärkt seit den 1750er Jahren und bis unmittelbar vor seinem Tod, trat Haller dann mit steigernder Intensität als Apologet der christlichen Offenbarungsreligion auf und sagte insbesondere religionskritischen Autoren französischer Zunge seinen Kampf an. Die äußere Observanz gegenüber der reformierten Konfessionskirche, in die er hineingetauft, in deren Schoß er auch begraben worden ist und zu der er sich in aller Regel auch bei seinem Gottesdienstbesuch hielt, kann nicht bestritten, auch nicht übersehen werden. Unübersehbar ist Hallers Religion sodann in Hinblick auf die Komplexität ihrer Äußerungen, die Fülle ihrer Artikulationsformen, die Dramatik ihrer Spannungen. Neben seinen Tagebüchern, Briefen, privaten exegetischen Studien und Gedichten hat sich Haller in zahllosen Rezensionen, Reden und Streitschriften zu Fragen der christlichen Religion, zu den christlichen Konfessionen und den protestantischen Sekten, zu Judentum und anderen ihm bekannt gewordenen außereuropäischen Religionen geäußert. Von einigen dieser Quellengruppen her ergeben sich je spezifische Perspektiven auf Hallers Religion und nicht zuletzt auch Kriterien für die Lösung des Rätsels seiner persönlichen Frömmigkeit. Denn ein Rätsel gab diese schon seinen Zeitgenossen auf, soll er doch den an seinem Sterbebett versammelten Theologen mitgeteilt haben, dass es ihm unmöglich wäre, etwas zu glauben, wie gerne er es auch täte. Diese Nachricht schlug unter den interessierten Zeitgenossen ein wie eine Bombe. Diejenigen, die es mit der kirchlichen Offenbarungsreligion hielten, beteuerten Hallers unbeirrte Treue zu ihr. Ihre Gegner hingegen kolportierten, der große Naturforscher sei am Ende seines Lebens an der unvermittelbaren Spannung von Glauben und Wissen, Vernunft und Offenbarung irre geworden und habe der vorher praktizierten Heuchelei endlich entsagt. In diese Diskussion über Hallers Frömmigkeit schaltete sich auch Hallers berühmtester Schüler und erster Biograf Johann Georg Zimmermann ein. Er verachtete Hallers Frömmigkeit und Orthodoxie, ließ an ihrer Existenz aber keinen Zweifel. Haller, der den Ruhm bis an seinen Tod liebte, der groß war, solange er seine Wissenschaften trieb, fiel in seinen letzten Jahren, wenn er nicht 8 Gramm Opium im Leib hatte, in tiefere Kleinmut als der kleinste Mensch. Seine melancholischen Gefühle öffneten Abgründe vor seinen Augen, aus denen er immer hyperorthodoxere Gespenster aufsteigen sah, die ihm durch ihre Theologie alles Licht des aufgeklärten Christentums ausbliesen. In der Absicht, apologetisch zugunsten von Hallers Frömmigkeit einzutreten, publizierte der Berner Literat Heinz Mann 10 Jahre nach dessen Tod ein Tagebuch, in dem sich der Universalgelehrte während 4 Jahrzehnte über seine geheimsten Empfindungen in der Religion Rechenschaft abgelegt hatte. Diese Fragmente religiöser Empfindungen setzen kurz nach dem tragischen Tod von Hallers erster Frau, wenige Wochen nach der Ankunft des Paares in Göttingen ein. Dieser Tod dürfte die tiefste emotionale Erschütterung in Hallers Leben gewesen sein. Haller führte diese Aufzeichnungen bis wenige Tage vor seinem Tod weiter. Es ist ein Schlüsseldokument für seine schonungslosen Selbstanklagen, seine Gerichtsfurcht, aber auch seine Gnadenhoffnung, mithin für die markanten Züge seiner persönlichen Religiosität. Im Folgenden werde ich erstens und am relativ ausführlichsten einige religionsbiografische Grunddaten zu Haller referieren. Zweitens Hallers Vorstellung der christlichen Religion als des wichtigsten sozialmoralischen Bindungselements der Gesellschaft darlegen. Drittens seine Verhältnisbestimmung des Christentums zu anderen Religionen bestimmen. Viertens die Wahrnehmung der binnenchristlichen Konfessionsdifferenzen analysieren. Fünftens seine Haltung gegenüber Naturalismus, Materialismus und Freigeisterei darstellen. Und schließlich sechstens Hallers Bemühungen um einen Wahrheitsbeweis des Christentums als Offenbarungsreligion rekonstruieren. Zum Ersten. Einen klangvolleren als den Hallerschen Namen kennt die Berner Reformationsgeschichte nicht. Freilich war unser Jubilar nicht Nachfahre Berthold Hallers, des Reformators seiner Heimatstadt, sondern Johannes Hallers, des ersten Dekans und damit führenden Geistlichen der Berner Landeskirche, eines entschiedenen Zwinglianers, der sich gegen die strenge Kirchenzucht Calvins exponiert hatte. Albrecht führte ihn als Vorbild jener Toleranz an, die in Holland und anderen protestantischen Ländern verwirklicht worden sei. Hallers Vater, dessen Tod den 13-jährigen Albrecht zum Vollweisen machte, hatte als berufliches Ziel für seinen Sohn die Theologie bestimmt. In der frühen altsprachlichen Förderung des Knaben und in der Wahl seines Hauslehrers Abraham Baillot fand dies einen Niederschlag. Hallers Privatlehrer Baillot, der als Frühpietist gilt und 1707 aus dem Pfarramt ausgeschieden war, weil er es nicht ertrug, das Abendmahl an Unwürdige auszuteilen, dürfte derjenige gewesen sein, der während der circa 8 Jahre, die er Albrecht unterrichtete, von 1713 bis 1721, den nachhaltigsten Einfluss auch auf seine religiöse Entwicklung genommen hat. Die Beendigung seines Dienstverhältnisses bei den Hallers fällt chronologisch mit dem Tod des Vaters zusammen. Doch der Kontakt zwischen Schüler und Lehrer blieb erhalten. Noch 18 Jahre später wechselten Haller und Baillot Briefe, die davon zeugen, dass sich der geistliche Ratgeber und väterliche Freund um Hallers Seelenfrieden Sorgen machte. Da Haller schon als Kind beständig elend und schwach war und er sich vorwiegend im Hause aufhielt, nahmen die geistigen Interessen des Stubenhockers frühzeitig einen von seinem familiären Umfeld mit Argwohn beobachteten Zug ins Extreme an. Schon in dem 4. Jahre predigte er dem Hausgesinde die Geschichte der Heiligen Schrift, von dem Stubenofen herunter, wo sein Lehnstühlchen hingesetzt war. Als 9-Jähriger begann er, große Lexika von allen den hebräischen und griechischen Wörtern, die sich in dem Alten und Neuen Testamente befinden, mit ihren verschiedenen Wendungen, Wurzeln und Deutungen zu verfertigen. Am Ende des 9. Lebensjahres verstand er sich darauf, das griechische Neue Testament zu lesen und verfasste eine chaldäische, also aramäische Grammatik. Jahrzehnte später sollte Haller dem französischen Katholiken Voltaire im kulturprotestantischen Bildungsstolze des reformierten Schweizers, dessen Unkenntnis der morgenländischen Sprachen genüsslich um die Ohren hauen, mit dem frechen Hinweis versehen, dass er selbst diese Sprachen seit Kindesbeinen an beherrsche. In ihrer Korrespondenz der Jahre 1732-33, kurz nach der Publikation seiner Gedichte, äußerte Haller Baillot gegenüber einerseits rationale Zweifel an der Wahrheit der christlichen Religion und erwog zugleich andererseits der eitlen Welt, um seines Seelenheiles willen ganz den Rücken zu kehren und sich nach dem Vorbild mancher Mystiker ganz in Gott zu versenken. Dies lässt Frömmigkeitsmotive anklingen, die sowohl im deutschen und schweizerischen Pietismus als auch in der Haller in Holland begegnenden puritanisch beeinflussten Frömmigkeitsbewegung der Nadere Reformatie anzutreffen sind und bei Loh vertraut waren. Die Dialektik von Weltflucht und drankhafter Weltgestaltung, der Pessimismus der Selbstbeurteilung, das Gefühl der Unwürdigkeit und der beständigen Nötigung zu sittlicher Besserung, das zugleich von Heilsverlangen und Gerichtsfurcht. Eine erstrangige Quelle dafür, wie Haller ihm bisher unbekannte religionskulturelle Phänomene wahrgenommen und beurteilt hat, stellen seine Reisetagebücher aus der Studienzeit, den Jahren 1723 bis 27, dar. Sein Bild des württembergischen Luthertums etwa fiel im Ganzen recht günstig aus. Der Glaube ist, wie bekannt, eiferig lutherisch. Das ganze Land ist andächtig und ehrerbietig in allen heiligen Sachen. Das Schulwesen, voran die Klosterschulen, das Tübinger Stift und seine eindrucksvoll gelehrten Repetenten hat Haller als vorbildlich empfunden und vom Umgang mit Kirchengut in seiner Heimat positiv abgehoben. In Rottenburg traf Haller auf Jesuiten und bemerkte, dass sie vor allem auf ihre Einkünfte und weltlichen Reichtümer achteten. Ansonsten aber nicht so gar verschmitzt scheinen, wie er es offenbar voraussetzte. Der Katholizismus galt Haller als Aberglauben. Pietätvoller Umgang mit diesem war des anatomisch interessierten Medizinstudenten Sache nicht. Haller notiert: Den 23. Dezember 1723 ginge ich nach Wurmlingen, einem katholischen Dorfe mit einer abgesonderten Kirche und einem Beinhause, aus welchem wir dieses und ein anderes Mal eine ziemliche Anzahl Knochen holten, die uns aber übel belohnt worden wären, wenn die Bauern uns hätten erwischen können. Das im Ganzen friedliche Beieinander von Lutheranern und Reformierten im Herzogtum Württemberg vermerkte der junge Schweizer positiv. Haller suchte den Kontakt mit dem reformierten Hofprediger der preußischen Erbprinzessin in Stuttgart, was zeigt, dass er seinem konfessionellen Herkunftsmilieu verbunden blieb. In der Pfalz stieß er auf Schäden an evangelischen Kirchen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und machte die Katholiken für die Verödung des Landes verantwortlich. Auch seine Bemerkungen über Köln dokumentieren tiefsitzende antikatholische Empfindungen. Diese weitläufige, erzkatholische Stadt und hohe Schule ist sehr unangenehm und schlecht gebaut. Die Kirchen, deren eine sehr große Menge, sind meist gotisch und haben nichts Schönes. Und die heiligen drei Könige und deren 10.000 Jungfrauen Gebeine lasse ich andere begierig sein und wäre froh, diesen verdrießlichen Ort zu verlassen. Wie anders stellt sich die Ankunft in den Niederlanden dar? Der herrschende Glaube des Staates ist mit dem unsern der gleiche, notiert Haller geradezu erleichtert. Die relative Freiheit unterschiedlicher Religionen, Konfessionen und Denominationen unter der Dominanz einer reformierten Öffentlichkeitskirche, wie er sie in Holland erlebt, erscheint Haller als ideales Modell des Umgangs mit religiöser Pluralität. Mit Interesse nimmt er an einer Versammlung der Quäker teil, bei der ein altes Weib auf einer Tonne predigt und die zitternde Kirche eindrucksvoll in Szene setzt. Auch die Mennoniten, deren Prediger meist Ärzte sind, ebenso die Arminianer, finden sein Interesse. In Leiden, seinem akademischen Zielort, besuchte Haller, solange er das Holländische noch nicht beherrschte, abwechselnd bald die französische, bald die lutherische Versammlung. In Amsterdam ging er zur portugiesischen Judenschule, also der Synagoge der sephardischen Juden. Sie war überaus prächtig und mit Zedernholz ausgekleidet. Diese Juden sind hier reich, angenehm und häufig. Sie mischen sich auch mit denen deutschen Juden nicht. Dass der junge Haller nach Herz und Gesinnung ein reformierter Christ war und bleiben wollte, zeigte sich auch beim Besuch der frankischen Anstalten in Halle. Bei allem Respekt gegenüber den Leistungen des dortigen Schulwesens notierte er doch, es sei gefährlich, Reformierte hinzusenden, weil sie meistens luthersche oder pietistische Prinzipia mitbringen. In Halle erzogene reformierte Kinder drohten also, ihrem konfessionellen Herkunftsmilieu entfremdet zu werden. Der Frömmigkeitsstil der Hallenser Pietisten stieß den jungen Gelehrten ab. Der Demonstrator und alles hat so eine abergläubische Miene, als ich in keinem Jesuiten gesehen habe. Schlimmer als die Jesuiten. Das war der für Haller ultimative Steigerungsgrad der Abscheulichkeit. Bei einem Besuch in Hamburg fiel Haller eine antireformierte Stimmung unangenehm auf. Diese habe bisher verhindert, dass seine Konfessionsverwandten ein Recht auf öffentliche Glaubensübung erhalten hätten. Dass das dänische Altona florierte, hatte nach Haller wesentlich mit der hier geltenden Freiheit des Gottesdienstes zu tun. Ansonsten gefiel ihm in der Hansestadt, dass die Buchläden meist in den Kirchen sind, sodass der Chor und die beiden Seiten voll davon stehen. In Hamburg suchte Haller auch den Kontakt zum dortigen Kreis der Physikotheologen um Fabricius, Wolf und Brockes, also zu jener in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts florierenden religiös-theologischen Richtung, die Naturforschung und Schöpfungsglauben amalgamierte. Dem englischen Glauben, also dem Anglikanismus, dem Haller aus seiner London-Reise begegnete, stand er mit einem distanzierten Befremden gegenüber, das sich vor allem auf den liturgischen Traditionalismus bezog. Dass die Freigeisterei im Inselreich straffrei sei, war für ihn der Grund dafür, dass sexuelle Zügellosigkeit um sich griff. Seiner besonderen Wertschätzung freilich erfreute sich die englische Erbauungsliteratur, die ja schon im 17. Jahrhundert ihren Siegeszug auf dem Kontinent angetreten hatte. Die englische Theologie habe tiefsinnige Gottesgelehrte hervorgebracht, die die Gottesverleugner gut widerlegt, die besten protestantischen mystischen Bücher geschrieben und in der reinsten Sittenlehre sich hervorgetan hätten. Nicht unsympathisch waren Haller die Presbyterianer, die vornehmsten unter den Nonkonformisten. Dass sie von den Anglikanern in großem Hass um einiger Kleinigkeiten, wie er meinte, willen getrennt seien, bedauerte er. An Hallers wichtigstem Studienort in Leiden begegnete er mit dem Mediziner und Botaniker Hermann Boerhaave nicht nur seinem maßgeblichen wissenschaftlichen Lehrer, sondern auch dem prägenden persönlichen Vorbild. Boerhaave war, wie Haller mehrfach betonte, Sohn eines armen, reformierten Landpfarrers. Er war in einem theologischen Stift als Theologiestudent auferzogen und nach 6 Jahren theologischer Lehr in der Medizin graduiert worden. In den 1720er Jahren war die vor allem auf den Theologen Voetius zurückgehende Frömmigkeitsbewegung der Nadere Reformatie in Leiden noch einflussreich. Sie strebte eine Wiedergeburt der Volkskirche und die sittliche Heiligung ihrer Glieder an. Boerhaaves disziplinierte, praktisch-religiöse Lebenshaltung war davon geprägt. Das Gefühl der eigenen Unwürdigkeit gehörte zum religiösen Stil des frommen Niederländers unbedingt hinzu. Bei der Hinrichtung jedes Übeltäters soll er sich gefragt haben, sind jene vielleicht nicht gerechter als du? Darin, dass Boerhaave Natur- und Gotteserkenntnis, Biblizismus und Empirismus verband, blieb er, ähnlich wie sein Idol Newton, für Haller lebenslang vorbildlich. Haller berichtet, dass Boerhaave gerade in der gewissenstheologischen Schärfung des Sündenbewusstseins die entscheidende Pointe der Menschenkenntnis Jesu gesehen habe. dass die Sünde in der Begierde schon liege. Matthäus 6, 28 ist eine Wahrheit, die uns jetzt als notwendig, als eine unvermeidliche Folge der Seele vorkommt, die aber, als Jesus lebte, in keines Menschen Gedanken aufgestiegen war. Eben diese Entdeckung des Heilandes bewunderte Boerhaave. Eines fremden Weibes Begehren ist Ehebruch. Da Haller nach einer Bemerkung seines langjährigen Hausgenossen Zimmermann den tiefsten Beweis für die Notwendigkeit der christlichen Religion aus der angeborenen tiefen Unwürdigkeit unserer Triebe gewonnen hat, wird man in dieser für Hallers Religion entscheidenden Frage mit dem maßgeblichen und dauerhaften Einfluss Boerhaaves zu rechnen haben. Hat Hallers Religion Wandlungen durchlaufen? Zimmermann behauptete 1755, übrigens ohne Hallers Widerspruch zu finden, dass die gegenwärtigen Gesinnungen des Herrn von Haller für die Religion bei demselben sich nach und nach entwickelt haben. Er nennt als erste Entwicklungsstufe die schon bei dem Knaben vorhandene Abneigung gegen die Descartesche Religionskritik, der gegenüber er sich mit den äußersten Kräften seines Verstandes bemüht habe, die Wahrheit der Religion zu prüfen. Als nächste Entwicklungsstufe folgte die Lektüre einer Abhandlung des englischen Mathematikers Humphrey Ditton, der Discourse Concerning the Resurrection of Jesus Christ. Diese hat Haller nachweislich erst 1733, also nach seiner Rückkehr nach Bern und der Veröffentlichung seiner Gedichte, in einer französischen Übersetzung gelesen. 40 Jahre später ließ Haller seine damals angefertigten Exzerpte in deutscher Übersetzung erscheinen, verbunden mit dem Hinweis, dass sie ihn stark beeinflusst hätten. Bis ins hohe Alter hing Haller der apologetischen Argumentation Dittens an, der die Offenbarung, insbesondere die Auferstehung, mit Vernunftgründen bewiesen hatte. Wenn es also eine religiöse Entwicklung Hallers gegeben hat, dann war sie bereits 1733, zu einem Zeitpunkt, den Haller selbst seiner Jugend zuschrieb, im Wesentlichen abgeschlossen. Und auch für die Phase davor kann von einem Pendelschlag der Extreme im Falle Hallers keine Rede sein. Den physikotheologischen Gedankenfiguren seiner Gedichte fehlte jeder Wille zur Heterodoxie. Sie waren eine besonders moderne Form, den als vernunftmäßig vorausgesetzten Schöpfungsglauben unter Absehung von der Offenbarung, aber keinesfalls gegen sie, dichterisch zu artikulieren. Angesichts der Virulenz dramatischer religionskultureller Veränderungen und religionsbiografischer Umbruchmuster und Bekehrungen im 18. Jahrhundert stellt sich Hallers Religion unbeschadet juveniler Zweifel, also als bemerkenswert konstant und stabil dar. Dass noch der Mitsechziger in der Eröffnungsfrage des Heidelberger Katechismus, was ist dein Trost im Leben und im Sterben, die wichtigste aller Fragen sah, ist nicht Ausdruck einer regressiv-senilen Flucht in Hyperorthodoxie, sondern der Reflex einer dauerhaften und selbstverständlichen Verwurzelung Hallers im reformierten Glauben seiner Väter und in der Bibel, die, wie er einmal sagte, seine Theologie sei. Insbesondere die posthum veröffentlichten Fragmente religiöser Empfindungen sind über weite Strecken in einer Gebetssprache verfasst, die mit biblischen Allusionen, Motiven und Sprachklängen durchsetzt ist. Ein Eintrag wie der des 14. November 1737 ist dafür charakteristisch. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, heißt es da, Markus 11, 9. Nämlich der Heilige Geist, dessen Rührung ich zu empfinden meine. Ach Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, Markus 9, 24. Der erste und der letzte Satz dieser Tagebucheintragung sind Zitate aus dem Neuen Testament. Der verbindende Satz interpretiert die Benediktion des Kommenden im Sinne der Aussendung des Geistes, die der Verfasser nachempfindend in sich wahrnimmt. Die Schlussformulierung fügt das Gefühl der Gottesnähe in die Erfahrung der Dialektik von Glauben und Unglauben, Gottvertrauen und Weltverfallenheit ein, der ängstlichen Ungewissheit meiner Beständigkeit also, wie Haller sie im ersten Eintrag des Seelentagebuches kurz nach dem Tod seiner ersten Frau Marianne formulierte. Freilich überwiegen in seinem religiösen Tagebuch, das er sein Sündenregister nennt, die dunklen Töne, die Traurigkeit. Doch gerade sie, die Traurigkeit, ist paradoxerweise von Gott geweckt und wirkt Reue zur Seligkeit. Nach Ausweis dieser für keinen fremden Leser bestimmten Einträge, die wir übrigens nur lückenhaft kennen, leidet Haller nicht an einem Zwiespalt von Glauben und Wissen, sondern daran, dass die von ihm intellektuell vollkommen angeeigneten Grundgewissheiten des Christentums, die Existenz Gottes und die Erlösung durch Christus, sein Handeln und sein Empfinden, sein Herz also, nicht oder nicht immer und immer wieder nicht bestimmen. Die Vernunft, die Offenbarung, alles hat mich an Gott gewiesen. Aber das Herz, ich zittere es zu sagen, mein Herz ist von Gott entfernt. Betrachtet man Hallers Fragmente religiöser Empfindungen im Kontext der reformierten Frömmigkeitstradition, verlieren sie manches ihrer vor allem von Germanisten empfundenen Brisanz. In der vom Puritanismus angestoßenen geistlichen Autobiografik, die der Vergewisserung über den eigenen Gnadenstand diente, war die schonungslose Selbstprüfung zentral. Die Aufdeckung der eigenen Eitelkeit, Ruhmsucht und Weltverfallenheit und die sündenpessimistische Absage an die Möglichkeit irdischer Glückseligkeit galten als Indiz der Geistbegabung. Der Wechsel von Friede, Unruhe und wieder Friede, ein Casting down and rising up oder the conviction of sin and coming of Christ, der Wechsel von Gesetz und Gnade, bestimmten die durchschnittlichen Selbstrepräsentationen der reformierten Frommen. Die Erlösung Christi kann erst vor dem Hintergrund des völligen Scheiterns der eigenen Möglichkeiten des Menschen geglaubt werden. Eine punktuelle Bekehrung ist in dieser Tradition nicht zwingend vorgesehen. Die motivischen Parallelen machen deutlich, dass in Hallers Sündentagebuch, in seinen herben Urteilen über sein moralisches Versagen und in seiner Furcht vor der ewigen Verdammnis ein frömmigkeitsgeschichtliches Kulturmuster wirksam ist, das nicht primär als Ausdruck religiöser Individualität interpretiert werden sollte. Haller hielt sich zu und lebte in der reformierten Konfessionskultur. Für Haller war die Religion, mein zweiter Aspekt, nicht nur als unverzichtbares Element seines eigenen Lebens, sondern auch als Faktor jeder gesellschaftlichen und staatlichen Koexistenz ungemein wichtig. Diese funktionale Perspektive schloss für ihn allerdings die Frage nach der Wahrheit der Religion ein. Man soll über die Wahrheit der Religion nicht gleichgültig sein. Das hieße am Rande eines Abgrundes einschlafen. Wegen ihrer allgemeinen und grundlegenden Bedeutung erschien es ihm, selbstbewusst in der protestantischen Tradition des allgemeinen Priestertums stehend, unangemessen, die Reflexion über die Religion den professionellen Theologen, religiösen Virtuosen oder Philosophen zu überlassen. Denn die Gottesgelehrten und auch die frommen Christen betrachteten Gott seines Erachtens zu sehr in Bezug auf sein Verhältnis zu Menschen, also in der Perspektive der Erlösung und des Gerichts, während die Philosophen Gott vornehmlich als allgemeinen Schöpfer und Regierer aller Welten oder als bloßen Aufseher der Reiche, also im Hinblick auf seine kosmologische und ordnungstheologische Funktion, in den Blick nahmen. Nach Haller aber galt es, beides zusammenzuhalten. Und zwar einerseits, um gegenüber den Philosophen die Sünde und die Gnadenbedürftigkeit zu bedenken, andererseits gegenüber den Theologen und den Frommen die Verehrung des allmächtigen Schöpfers einzuschärfen. Gott als den Erretter der Menschen auf unserer kleinen Erdkugel zu lieben und als den unermesslichen Beherrscher aller Welten anzubeten, sollte billig unsere unzertrennte Pflicht sein. Sich der Pflege der Religion als des wahren und stärksten Bandes aller Gesellschaften anzunehmen, stellte sich für Haller im Angesicht der zeitgenössischen Herausforderungen, insbesondere durch die französischen Religionskritiker, als ein Gebot der Vernunft dar. Eine materialistische Philosophie, die primär auf dem Glückseligkeitsstreben des Einzelnen basierte und auf dessen Lustgewinn abzielte, wie sie Lametrie propagiert hatte, werde der Untergang des gesellschaftlichen Lebens sein, prophezeite Haller. Sie führe in den vorstaatlichen Zustand des Hobbschen Krieges aller gegen alle. Der sich gegen den katholischen Aberglauben auflehnende Unglaube zersetze die gesellschaftliche und staatliche Ordnung. Demgegenüber leiste der Glaube unverzichtbare Dienste, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu befördern. Denn alle diese Kräfte, diese Willen, die gegeneinander streiten, verbindet er in einem Mittelpunkte in Gott. Aus der jenseitigen Bestimmung des Menschen ergebe sich ein maßvoller Umgang mit den Gütern dieser Welt und liebende Verantwortung für den Nächsten. Gegenüber der deistischen Vernunftreligion bzw. der natürlichen Religion zeichne sich der christliche Offenbarungsglaube dadurch aus, dass er nicht nur die Beweggründe zur Tugend nennt, er gibt, was kein Mensch geben würde, die Kraft, seinen Geboten zu gehorchen. Die natürliche Religion vermittle keine Gewissheit. Wo man sie über die Offenbarung stelle, statt sie ihr unterzuordnen, bleibe die Gottesverehrung auf der Strecke. Die natürliche Religion der Philosophen habe wenig zur Versittlichung der Gesellschaft beigetragen, die christliche Religion aber habe aus Barbaren gesittete und menschliche Nationen, so meint Haller, gemacht. Gerade unter dem Gesichtspunkt der sozialethischen Funktionalität der Religion gibt es für Haller keine ernsthafte Alternative zur christlichen Offenbarungsreligion in ihrer protestantischen Auslegungsgestalt. Aus der eminenten Bedeutung der Religion für das menschliche Zusammenleben ergibt sich für Haller, dass sie zu wichtig ist, um sie allein den Theologen zu überlassen. In seiner eigenen Zeit sah Haller vor allem die Gelehrten in der Pflicht, sich dem nicht zuletzt durch Personen ihres Standes verbreiteten Unglauben entgegenzustellen. Die Entdeckung der Weisheit Gottes in der Natur müsse, so setzt der fromme Naturforscher zwingend voraus, zu einer gesteigerten Gottesverehrung führen. Im Dienste der Religion, wie ihn Haller in seinen apologetischen Briefen gegen die Freigeister praktizierte, realisierte er exemplarisch, was ihm Gelehrten- und Christenpflicht war. Er trat dem Unglauben wie dem Aberglauben entgegen und warb, darin orthodoxen und gemäßigten Aufklärern vergleichbar, für ein vernünftiges Christentum des goldenen Mittelweges. Nun zum dritten Aspekt meines Vortrages, Hallers Verhältnis zu den Religionen. Haller hat an dem immensen Erkenntnisgewinn, der der zeitgenössischen Wissenschaft durch Reiseberichte zuwuchs, einen lebhaften Anteil genommen. Einen besonders wichtigen Beitrag der Reiseberichte sah er darin, dass sie die Kenntnis über den Menschen verbreiterten. Wir werden in einem Lande unter Bürgern erzogen, die alle einen gleichen Glauben, gleiche Sitten und überhaupt gleiche Meinungen haben. Diese flechten sich nach und nach in unsere Sinne ein und werden zu einer falschen Überzeugung. Nichts ist fähiger, diese Vorurteile zu zerstreuen, als die Kenntnis vieler Völker, bei denen die Sitten, die Gesetze, die Meinungen verschieden sind. Eine Verschiedenheit, die durch eine leichte Bemühung uns lehrt, dasjenige wegzuwerfen, worin die Menschen uneinig, und das für die Stimme der Natur zu halten, worin alle Völker miteinander übereinstimmten. Als Grundsätze des Rechts der Natur bei den Völkern ergab sich für Haller ein kleiner Kanon allgemein verbindlicher ethischer Vorstellungen. Dieser kleine Kanon lautete: Niemanden beleidigen, einem jeden das Seine lassen, in seinem Berufe vollkommen sein, sind der Weg zur Ehre bei den alten Römern, bei den Anwohnern der Straße von Davis, also den Eskimos, und bei den Hottentotten. Doch die mittels naturrechtlicher Argumentationsfiguren aufgewiesene Dignität nichtchristlicher Kulturen führt bei Haller, gegenläufig zum Hauptstrang des Naturrechtsdiskurses der Aufklärung, nicht zu einer Aufwertung der natürlichen bzw. Vernunftreligion, sondern zu einer nachdrücklichen Betonung der Überlegenheit des Christentums. Vernunftkonforme Ordnungsvorstellungen des Konfuzius etwa seien im Christentum realisiert. Was an der griechisch-römischen Philosophie groß sei, sei als Dämmerung von dem wahren Lichte der christlichen Offenbarung auf sie gekommen. Ein erstrebenswertes Tugendniveau hätten Römer und Griechen nicht erreicht, weil sie noch keine Christen waren. Der Heiland sei der beste Führer in der Sittenlehre der Menschheit. Die griechische Philosophie, insbesondere die Stoa, sei eine Art Vorahnung des Christentums gewesen. Und auch in der Religionsgeschichte findet Haller Ansätze einer auf das Christentum vorausweisenden Erlösungsreligion. Auch religiöse und kultische Traditionen, die jede Bilderverehrung ablehnen, notiert der reformierte Protestant mit Sympathie. Doch diese Spuren der Wahrheit, die man bei Griechen, Römern und in der Religionsgeschichte wahrnehmen mag, sind erst im Lichte der Offenbarung als solche erkennbar und reichen an deren Gehalt nicht heran. Die Geschichte belehrt uns, dass die aufgeheiterte Vernunft zu Haller, wie man sie nennt, und die gepriesene Weltweisheit nichts zur Aufklärung der Kenntnis Gottes beigetragen haben. Vor dem Hintergrund des religiösen Wahrheits- und kulturellen Überbietungsanspruchs des Christentums ist Hallers Interesse insbesondere an protestantischen Missionsunternehmungen zu interpretieren. Während er aufgrund des Naturrechts bei den Malabaren vollkommene Tugenden wahrnahm, die der Caritas, der frühen Christenheit in nichts nachstünden, bewertete er die in Indien vorherrschende Religion als äußerstes, ausschweifendes Heidentum, das, ähnlich dem Katholizismus, nutzlose Zeremonien, Wallfahrten und Bilderkult praktiziere, zahllose Götter kenne, in Werkgerechtigkeit gefangen sei und deshalb einem auf innerliche und sittliche Gottesverehrung abonnierten Protestanten als Gräuel erscheinen müsse. Man schleppt in Italien Kruzifixe nach, man trägt härene Kleider und man hat Geißeln. Und zuweilen bedient man sich derselben. Auf Malabar tut man unendlich mehr. Man trägt Bußpantoffeln, die inwendig mit Nägeln und Dornen bewaffnet sind. Man lässt sich den Rücken durchstechen, ein Seil durch die zwei Öffnungen der Wunde durchziehen und sich mit demselben an eine Art Galgen aufhängen. Die Überlegenheit der Missionierten gegenüber römisch-katholischen Missionaren, die auf Askese und Kasteiung setzten, notierte der reformierte Protestant mit kaum kaschierter Schadenfreude. Man sieht aus dieser umständlichen Erzählung, dass, so viel als die Bußen betrifft, die römisch-katholischen Geistlichen die Malabaren nichts lehren werden und dass ein Franziskus von Assisi übel zurechtkäme, wenn er sich mit den Yogis oder Dawashis vergleichen sollte. Doch der religionskomparatistische Blick fixiert nicht nur Außerchristliches nach Maßgabe binnenchristlicher Konfessionsdifferenzen. Er vergleicht auch Fremdes mit Fremdem. Die Jenseitsvorstellungen der Veden erscheinen Haller in ihrer Körperlichkeit als ganz mahometanische Paradiese, in der sogar Tiere, nur keine Paria, aufgenommen würden. Im Vergleich mit dem Hinduismus findet Haller den Islam im Ganzen weitaus weniger unvernünftig. Und auch die geringen Missionserfolge und unter den Muslimen erklärt Haller mit der größeren Vernunft des Islam. Dafür Haller der Gerichtsgedanke, das maßgebliche Kriterium bei der Frage einer Duldung der Religionen ist, kann nicht ernsthaft strittig sein, dass er neben dem Christentum, das Judentum und den Islam, also die drei großen monotheistischen Religionen, prinzipiell für gesellschaftsstabilisierend und insofern tolerabel hielt. Mein nächster Aspekt betrifft Hallers Wahrnehmung der protestantischen Konfessionen. Grundsätzlich gehören für Haller alle protestantischen Richtungen dem vernünftigen Christentum an, dass er in Anknüpfung an eine Wendung des englischen Dichters Pope zwischen Aber und Unglauben situiert. Der erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts als Leitvokabel einer positiven Selbstbezeichnung fungierende Begriff protestantisch spielte bei Haller bereits eine hervorragende Rolle. Er bezeichnet die überkonfessionell verbindlichen Gemeinsamkeiten und emanzipativen Potenziale der Lutheraner und der Reformierten gegenüber einem rückständigen Katholizismus. Wenn Haller davon spricht, dass die dänisch-hallische Mission der protestantischen Religion zur Ehre gereiche, dann impliziert dies einerseits eine Abgrenzung gegenüber der katholischen Indienmission. Denn diese sei lediglich auf Äußerlichkeiten aus, eigne sich die Sprache der Missionierten nicht an, akkommodiere sich in sittlich zweifelhaften Dingen wie der Polygamie, verrate also den moralischen Gottesdienst, nehme Synkretismen in Kauf und praktiziere Teufelsaustreibungen. Die Katholiken suchen nur zu bereden, die Protestanten wollen die Menschen unterrichten und bessern. Gerade auf dem Felde der Mission, wo die in Europa bestehenden rechtlichen und politischen Grenzziehungen zwischen den Konfessionen in der Regel keine Rolle spielten, gerieten die Gemeinsamkeiten von Lutheranern und Reformierten und die sie verbindenden Gegensätze gegenüber dem Katholizismus mit neuartiger Intensität ins Visier der Zeitgenossen. Ein für Hallers Sicht der protestantischen Religion zentraler Gesichtspunkt ist die, wie er sagt, Duldung, also die Toleranz. Charakteristisch ist folgendes Urteil: Unter den Christen ist die wahre Duldung der Ungläubigen in ihrem ganzen Umfange entstanden, aber diese Christen waren Protestanten. Im Kontext der Frage nach der Toleranz fallen auch die schärfsten Urteile über die Papstkirche. Sie habe die Massaker der Bartholomäusnacht bejubeln lassen, könne auch auf dem Felde der Mission, etwa in Goa, das Morden nicht lassen, in Gestalt des Jesuitenordens. Kein Orden hat die Rachsucht und die Lust zu herrschen so weit getrieben, propagiere und praktiziere die Papstkirche notorisch Gewalt gegen Andersgläubige. Haller erkennt an, dass Voltaires publizistisches Engagement, etwa im Falle des Justizmordes an dem hugenottischen Kaufmann Jean Calas, respektabel sei. Dieser war 1762 wegen des Gerüchts hingerichtet worden, er habe einen zum Katholizismus konvertierten Sohn umgebracht. In Wahrheit hatte dieser wegen Spielschulden Selbstmord begangen. Aber Haller kritisiert an Voltaire scharf, dass er in seiner Darstellung des Zeitalters Ludwigs des 14. die Verfolgung der Hugenotten unerträglich verharmlost habe. Deshalb verdiene Voltaire es nicht, als Erfinder der Duldung bezeichnet zu werden. Sie, die Duldung, also die Toleranz, war das Werk der Notwendigkeit bei den aus verschiedenen Religionen sich vereinigenden niederländischen Staaten. Sie stieg unterm König Wilhelm von Oranien zur Vollkommenheit, ehe Voltaire geboren war. In scharfsinniger Manier spürte Haller bei katholischen Autoren, gleich viel, ob sie Aufklärer waren oder nicht, konfessionell geprägte Voreingenommenheiten auf. Eine Darstellung des Bilderkultes im Katholizismus, wie sie Voltaire biete, könne so unparteiisch nur ein Katholik vortragen. Auch darin, dass er den Papst schone, den Protestantismus, den er in seinen wichtigsten Vertretern nie durch Eigenlektüre kennengelernt habe, verzeichne, die protestantischen Kirchen in eine Vielzahl an Sekten, die Zwinglians, die Ökolampadians, die Karolstadians, die Calvinisten und wieder die Presbyterians, Puritans und Petit Église Anglicans auseinanderdividiere. In all dem zeigte sich für den reformierten Haller, dass der französische Freigeist Voltaire tief in angestammten katholischen Ressentiments befangen war. Von Haller her wird man sich fragen können, ob die These, dass die Idee der Toleranz primär von einem Konzept der natürlichen Religion getragen wurde, zutreffend sei. Dem Schweizer Universalgelehrten jedenfalls erschien jede Gleichmacherei, die allen Konfessionen pauschal ein ähnliches Maß an Intoleranz attestierte, als historisches Fehlurteil. Sie, also die protestantische Tradition, hat keine Pariser Mordnacht, keine Weltlinsche, keine irländische, keine merindolischen Mördereien, keine Autodafés, keine Smithfield, keine Dragoner, keine Pulververschwörungen sich vorzuwerfen. Hallers Calvin-Bild sparte dessen Intoleranz gegenüber Servet, dem spanischen Arzt, und, wie Haller meinte, Hypochonder, der wegen seiner Leugnung der Trinität in Genf hingerichtet worden war, nicht aus. Im Gegenteil. Fast immer, wenn er auf Calvin zu sprechen kam, interessierte ihn vornehmlich die Toleranzfrage. Demgegenüber war Hallers Lutherbild differenzierter und im Ganzen auch affirmativer. In der Rezension zu einer 1750 anonym in Hamburg erschienenen Schrift, die Voltaires negative Sicht Luthers und seiner Reformation zurückwies, hob Haller dessen völlige Unkenntnis der Reformatoren hervor. Der Anonymous, der gegen Voltaire geschrieben hatte, rechnete dem französischen Aufklärer vor, dass der Wittenberger Reformator durch die Abschaffung von ca. 4000 Klöstern dazu beigetragen habe, dass sich die Bevölkerung Europas um 12 bis 15 Millionen Menschen vermehrt habe und dadurch instand gesetzt worden sei, Pflanzstätten, also Kolonien, ohne eine eigene Entblößung zu errichten. Luther habe nicht nur die Stellung der weltlichen Obrigkeit entscheidend befördert, sondern auch, etwa indem er den sterbenden Tetzel tröstete, seine menschliche Größe erwiesen. Doch solcher Art zeitgemäße Adaption war für Hallers theologischen Geschmack nicht genug. Der Verfasser, also dieser gegen Voltaire gerichteten Schrift, hätte doch viel wesentlich Gutes von seinem, also Luthers, heldenmäßigem Glauben und von seiner Zurücksetzung alles menschlichen Tuns auf die wahre Unterwerfung unter Gott und auf das Suchen des einzig Nötigen sagen können, wenn Voltaire diese unschätzbaren Eigenschaften nach Würden zu verehren fähig wäre. Ansonsten hob Haller an Luther besonders seine sprachgeschichtliche Bedeutung hervor. Er sei, was seine französischen Kritiker nicht verstünden, ein klassischer Schriftsteller in der deutschen Sprache. Seine Lieder würden, ungeachtet der veränderten Zeiten, noch immer gesungen. Auf dem Wormser Reichstag habe er außerordentlichen Mut bewiesen, der Nutzen der gemeingemachten Heiligen Schrift und die allmähliche Vernichtung der geistlichen Tyrannei seien in ihrer Bedeutung nicht zu überschätzen. Derjenige Reformator, für den der Berner die größten Sympathien hegte, dürfte aber sein Landsmann Zwingli gewesen sein. Man stellet sich gemeiniglich die Urheber der Reformation als bloß strenge, etwas zu strenge Theologen ohne Anmut und ohne Kenntnis der Grazien vor. So war Zwingli nicht. Insbesondere die humanistischen Interessen Zwinglis fanden Hallers Sympathie. Unter den Verbesserern des Glaubens habe niemand seine Gedanken deutlicher, bestimmter und gleichförmiger auszudrücken gewusst als Zwingli. Im Abendmahlsstreit der Reformation habe Luther von Zwingli Unterwerfung gefordert. Dieses war ein unglücklicher Streit, der dem ganzen Wesen der Reformation einen unwiederbringlichen Schaden auch noch in folgenden Jahrhunderten getan habe. Die entscheidende Verantwortung für die lange anhaltenden lutherisch reformierten Spannungen sah der reformierte Haller vor allem bei den Lutheranern. Seine eigene, die reformierte Religion, sei unendlich mehr gemäßiget und weit klüger, auch uneigennütziger als alle protestantischen Kirchen. Ihre lutherische Schwester verdamme die reformierte Kirche nicht, auch wenn sie etwas zu viel von den Zeremonien und anderen Grundsätzen der römischen Religion beibehalten habe. Wie groß wäre das Glück der Protestantischen, wenn die Lutheraner allemal ebenso wären gesinnet gewesen. Hallers Haltung gegenüber Materialismus und Freigeisterei, mein fünfter und vorletzter Punkt, war grundsätzlich davon bestimmt, dass es nur eine Wahrheit gebe. Die naturwissenschaftliche Forschung habe an der Aufgabe teil, die Spuren des geometriepraktizierenden Gottes aus der Nähe zu verfolgen. Überall leuchte ihr der Schöpfer hervor, dessen Handschrift in allen Gliedern des menschlichen Lebens erkennbar sei. In der Vorrede zum ersten Teil seiner Naturlehre von 1750 entfaltete Haller seine Vorstellung einer allgemeinen erkenntnistheoretischen Mittelstraße. Hallers erkenntnistheoretische Grundsätze basierten darauf, dass für ihn das religiöse Organ des Menschen, sein Herz und der denkerisch agierende Verstand analog strukturiert waren. Die Mittelstraße ist für den Menschen der allerschwerste Weg. Er wird viel eher aus dem Unglauben zum Aberglauben übergehen, er wird aus dem üppigen Leben viel leichter ein Mönch, als dass er zwischen beiden abwägen und in einem vernünftigen Christentum fortleben sollte. Eine der entscheidenden Herausforderungen stellte sich für Haller mit dem Werk des französischen Materialisten Lamettrie, dem L'Homme Machine von 1747. Es war mit einer Widmung an Haller erschienen. Lamettries Menschenbild, so war Haller gewiss, liege eine Bezweiflung des Grundsatzes aller Religion, nämlich das Dasein des höchsten Wesens, zugrunde. Dies ließ ihm die Widmung als unerträgliche Inanspruchnahme, ja als Diskreditierung seiner Person erscheinen. Lametris Behauptung, in seinen frühen Gedichten habe Haller selbst den Weg des Materialismus beschritten, trat er öffentlich entgegen, abermals seine rechte Mittelstraße zwischen Aber und Unglauben verteidigend. Bei Lametri erschienen das Denken und die Seele des Menschen als Folge seiner physiologischen Konstitution. Hallers wichtigster Grund, der materialistischen Anthropologie des frechen Franzosen entgegenzutreten, war religiöser Natur. Denn die Empfindungen der Seele stellten für ihn eine willkürliche Sprache Gottes mit uns dar, die den Menschen über die bloßen Notwendigkeiten natürlicher Determinanz hinaushebe und gerade so seine sittliche Verantwortung begründe. Wenn kein Gott ist, wenn wir bloße Teile der Natur sind, wenn wir dasjenige tun müssen, was aus den Umständen folgt, in welche uns das Reich der Dinge gesetzt hat, was sollen wir uns über etwas grämen oder schämen, das wir getan haben und nach unserer Natur unvermeidlich tun müssen? Dass Haller die Erfahrung körperlichen Schmerzes, die im Verhältnis zur ewigen Glückseligkeit seines Erachtens eine Nullität darstelle, nicht als Argument des Zweifels an Gott anerkannte, wie dies Voltaire überaus folgenreich im Zusammenhang mit der Debatte um das Erdbeben von Lissabon 1755 getan hatte, hing entscheidend mit seiner Vorstellung einer Immaterialität der Seele als Medium göttlicher Einwirkungen zusammen. Später scheint Haller, ähnlich wie Hedley, der festen Überzeugung gewesen zu sein, dass die Seele im Gehirne, und zwar im Marke und noch näher im Marke des anfangenden Rückenmarkes und des kleineren Gehirns, ihren Sitz habe. Eine Einschränkung der Religion sah Haller in dieser Lozierung der Seele im Kleinhirn nicht. Für Hallers Menschenbild war der Sachverhalt der Sünde zentral. Er sah in der Sünde eine durch Erfahrung zu belegende Tatsache. Gegen Rousseaus Verklärung eines urgesellschaftlichen Ausgangszustandes, der bestanden habe, bevor die alles zersetzende Ungleichheit Einzug hielt, insistierte Haller darauf, dass der lediglich Früchte, Schlaf und Weibchen begehrende Waldmensch, dem Rousseaus Sympathien galten, eher dem Affen als dem Menschengeschlechte zugehöre und dass die Bosheit unter den Menschen nicht das Ergebnis einer sekundären gesellschaftlichen Entwicklung, sondern seiner ursprünglichen Anlage sei. Der Gefallene, gleichwohl von Gott im Sein gehaltene, väterlich versorgte und prächtig ausgezierte Mensch aus Leib, Seele und Geist, vermag das wahre Wesen der äußeren Natur zu erkennen. Nein, dein Huld, o Gott, ist allzu offenbar. Die ganze Schöpfung legt dein liebend Wesen dar. Doch ins innere Wesen jener Natur, die er in ihren äußeren Wirkungszusammenhängen begreift, vermag der in seinen Erkenntnismöglichkeiten prinzipiell begrenzte Mensch nicht einzudringen. Diese erkenntnisskeptische Haltung Hallers war begründet in der Erbsündenlehre, mit der er quer zur optimistischen Anthropologie der Aufklärung stand. Auf Themenfeldern, bei denen es zu einer potenziellen Spannung zwischen religiösen Wahrheitsansprüchen und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen kam, etwa der Embryogenese, hat Haller nicht zuletzt aus religiösen Gründen, freilich nicht ohne naturwissenschaftliche Argumente, schließlich zugunsten des Präformismus optiert, also zugunsten der Vorstellung, dass Gott bereits in der Schöpfung alle Lebewesen vollständig vorgebildet habe, die in den Eizellen der ersten Generationen ineinander geschachtelt seien und nacheinander aus diesen herauswüchsen. In wissenschaftlichen Zweifelsfragen, in denen letzte Gewissheiten nicht zu gewinnen waren, neigte Haller also Meinungen zu, die mit den traditionellen Lehrbeständen des Christentums vereinbar waren. Nun zum letzten Punkt, Hallers Wahrheitsbeweisen für das Christentum. Die physikotheologischen Gedankenfiguren, die insbesondere sein dichterisches Werk durchziehen, zielten auf den Beweis eines allweisen und allgütigen Schöpfers aus der vollkommenen Ordnung der Schöpfung ab. Sie basierten darauf, mit Mitteln der vernünftigen Evidenz die Existenz Gottes zu beweisen. Haller hat an dieser auch für die reformierte Orthodoxie grundlegenden Möglichkeit einer natürlichen Theologie zeitlebens festgehalten, Jedoch in seinen privaten religiösen Aufzeichnungen, seit den 1740er Jahren auch in Rezensionen, besonders schließlich dann in den Briefen über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung und über einige Einwürfe noch lebender Freigeister in seinem letzten Lebensjahr fünft, die Offenbarung ins Zentrum seines theologischen Denkens und religiösen Empfindens gerückt. Die Heilige Schrift war für Haller gegenläufig zu den älteren und zeitgenössischen Ansätzen einer historisch-kritischen Bibelforschung das Buch gewordene Wort Gottes, in welchem der Weg zur Seligkeit geoffenbaret ist. Nichts deutet darauf hin, dass Haller mit der in der Berner Kirche als Bekenntnis rezipierten helvetischen Konsensusformel von 1675 gebrochen hätte. Diese helvetische Konsensusformel dogmatisierte die Lehre von der Inspiration der Heiligen Schrift beider Testamente in Bezug auf den Wort, den Buchstaben und den Vokalisationsbestand der griechischen und der hebräischen Textüberlieferung in denkbar konsequentester, freilich gegenüber der historischen Bibelwissenschaft restriktivster Manier. Wie bei dem Zürcher Naturforscher Scheuchzer diente die vernunftoptimistische, physikotheologisch rationalisierende Argumentation in Hinblick auf die biblische Offenbarungsurkunde auch bei Haller dazu, einer Relativierung des Bibelwortes entgegenzutreten. Die Schärfe, mit der Haller Angriffen Voltaires auf die Bibel begegnete, etwa dessen respektloser These, die alttestamentlichen Propheten würden heutigen Tags ins Tollhaus gebracht, die sogenannten Wunder bewiesen nichts und die mosaische Verfasserschaft des Pentateuch sei fraglich, dulden keinen Zweifel daran, dass der reformierte Berner mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zugunsten der Autorität der Bibel kämpfte. Weil die Erkenntnismöglichkeiten des sündigen Menschen begrenzt sind, bedarf es nach Haller der Offenbarung. Und deshalb besitzt die Auferstehung Christi, deren Wahrheit Haller lebhaft fühlt, die Qualität eines Beweises für die Wahrheit der christlichen Religion. Das Gefühl der Gewissheit des Einzelnen, ja die dem Menschen selbst innewohnende Liebe zur Gewissheit, begründet in Hallers aus Ditten übernommene Argumentationslogik, dass Gott selbst Gewisses und Wahres gegeben haben müsse, an das sich der Mensch halten könne. Neben der in der menschlichen Natur selbst angelegten Hinordnung auf sittliche Gewissheiten gebe es historische Beweistümer, die die Wahrheit der Auferstehung Jesu und die Gottessohnschaft des Erlösers bewiesen. Haller gebraucht hier Argumente wie: die Richtigkeit des Evangeliums und besonders der historischen Bücher sei unwiderlegbar. Die Integrität und Glaubwürdigkeit der Augenzeugen, die noch heutigen Tags vor jedem Gericht bestehen würden, sei unbestreitbar. Aus dem Verhalten der Gegner der frühen Christenheit ergebe sich, dass auch sie die Auferstehung vorausgesetzt hätten. Die wunderbare Fortpflanzung der christlichen Religion beweise, dass ihr eine exzeptionelle Ursache, eben die Auferstehung, zugrunde liegen müsse. Auch der Natur des Lebens widerstreite die Auferstehung nicht. An gewissen Tieren sei eine noch weit unglaublichere Auferstehung natürlich und tausendmal gesehen worden, wobei Haller wohl an verpuppte Schmetterlingsraupen oder Ähnliches gedacht hat. Aus dem Dittenschen Argumentationsarsenal zugunsten der Auferstehungswahrheit bediente sich Haller jahrzehntelang. Mit der Auferstehung und der aus ihr deduzierten Gottessohnschaft Jesu und seines stellvertretenden Sühnetodes war für ihn die Grundsubstanz der Offenbarungsreligion mit vernünftigen Mitteln, wie er überzeugt war, gerettet. Ich komme zum Schluss. In Hallers Todesjahr 1777 brachte Gotthold Ephraim Lessing das Problem des garstigen breiten Grabens zwischen der Bibel und der Gegenwart unübertrefflich prägnant auf den Punkt. Jenes Problem des historischen Differenzbewusstseins, das für den Menschen des späten 18. Jahrhunderts den biblischen Beweis des Geistes und der Kraft zu bloßen menschlichen Zeugnissen von Geist und Kraft, die erfüllten Weissagungen der Bibel zu Nachrichten von erfüllten Weissagungen, die biblischen Wunder zu Nachrichten von biblischen Wundern herabsinken ließ. Dieses Problem Lessings und vieler anderer hat Haller nicht aufgewühlt. Wenn man in der Historisierung der normativen biblischen Grundlagen die eigentliche Feuertaufe des Christentums in der Neuzeit sieht, dann wird man sich keiner Illusion darüber hingeben, dass Haller auf der anderen Seite jenes Grabens steht, der uns von ihm und einem autoritativen altprotestantischen Schriftprinzip trennt. Von Hallers intellektuellem und religiösem Habitus her kann wohl nicht zweifelhaft sein, dass er sich, wäre er noch in den in seinem Todesjahr ausgebrochenen Fragmentenstreit eingetreten, auf die Seite des Lessing-Gegners Götze gestellt hätte. Der als Dichter gepriesene und als Gelehrter verehrte Albrecht von Haller geriet als alternder Apologet eines orthodoxen Christentums, das sich einer zeitgemäßen Transformation weitestgehend versagte, in eine wachsende Distanz zum Empfinden mancher seiner jüngeren, mit einem optimistischeren Lebensgefühl begabten Zeitgenossen. Je vernehmlicher die Freigeisterei wurde, desto offenkundiger orthodox trat Haller auf. Sein Schüler Zimmermann, der in den seines Erachtens immer hyperorthodoxeren Gespenstern eine Verdunkelung des aufgeklärten Christentums wahrnahm, pathologisierte Hallers Religion vor allem als Ausfluss tiefer Melancholie. Und ein Anonymus, wahrscheinlich der 23-jährige Goethe, notierte über Hallers Offenbarungsbriefe in den frankfurtischen Gelehrten Anzeigen von 1772, sie seien hauptsächlich gegen jene religiösen und philosophischen Tendenzen unseres Jahrhunderts gerichtet, die in Gott noch etwas anderes als den Strafrichter des schändlichen Menschengeschlechts sehen, die da glauben, das Geschöpf seiner Hand sei kein Ungeheuer. Diese Welt sei in den Augen Gottes noch etwas mehr als das Wartezimmer eines zukünftigen Zustandes und sich vielleicht gar vermessen zu hoffen, er werde nicht in alle Ewigkeit fortstrafen. Markanter konnte man die Differenz in die Hallers Religion zum Zeitgeist des späteren 18. Jahrhunderts geraten war, schwerlich formulieren. Sowohl in Bezug auf den Eigenwert und die Perfektibilität des Menschen, als auch im Hinblick auf das Verständnis der Welt, Gottes und seines Gerichts, war die Differenz unüberbrückbar groß geworden. Im Stimmengewirr seiner Zeit fand Hallers Rettung der Orthodoxie nur mehr wenig Resonanz. Die Sprecher des Christentums mussten anders zu reden lernen, wollten sie noch oder wieder Gehör finden. Die Religion, die Haller in seinem Tagebuch zum Ausdruck brachte, war die seiner reformierten Väter. Sie hatte viel Gefühl, doch Gefühl war ihr, unfaustisch wie sie war, nicht alles. Hallers Religion war gegründet auf den mit dem Worte Gottes identifizierten, verbal inspirierten Bibeltext. Hallers Religion war befestigt im Dogma und selbstbewusst in ihrer Toleranzfähigkeit und Traditionsgebundenheit. Sie war unendlich nuancenreich und tief in ihrer emotionalen Ausdruckskraft, in ihrer abgründig finsteren Sündenverlorenheit und in ihrer lockenden, erquickend lichtvollen Erlösungshoffnung. Zu Tode betrübt, ich bleibe in einer dürren und ängstlichen Ungewissheit meiner Beständigkeit. Und himmelhoch jauchzend, meine Seele ist aufgeheitert. Wie entzückend sind diese Strahlen von dem himmlischen Licht, wie erquickend ist die Hoffnung, die in diesem Augenblick mein ganzes Wesen belebt. So etwa könnte sie gewesen sein. Hallers Religion. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Kaufmann. Meine Damen und Herren, Sie wissen, Die meisten Vorträge in Ringvorlesungen sind schöne, schmackhafte Zusammenfassungen von dem Stand der Forschung. Selten gibt es Vorträge, die das sind und auch die Forschung vorantreiben. Heute Abend haben wir in diese seltene zweite Kategorie ein Beispiel gehört. Herr Kaufmann, Sie haben wirklich die Halle-Forschung hiermit vorangetrieben. Wir brauchen das auch im Allgemeinen für das Verhältnis Naturwissenschaft-Religion, aber noch insbesondere Naturwissenschaft und Calvinismus, was ja ein bei mir im Institut bearbeitetes Thema, aber unterbearbeitetes Thema ist. So herzlichen Dank. Nun möchte ich noch hinzufügen, dass mit diesem Vortrag von Herrn Kaufmann die erste Phase unserer Ringvorlesung zu Ende geht und nächste Woche mit Herrn Kern, der Vortrag von unserem Altpräsident Herr Kern, der zweite Phase anfängt, wobei Genialität, Internationalität und Exzellenz auf unsere aktuelle Hochschulpolitik fokussiert wird, hoffentlich mit viel Inspiration aus der Hallezeit. So, bitte kommen Sie auch nächste Woche wieder, auch wenn es selbst minus 20 Grad sein wird. Bis dann.
Sie hörten einen Mitschnitt der Ringvorlesung vom 6. Januar 2009. Thomas Kaufmann sprach über Albrecht von Hallers Religion.